Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich grüße Sie alle aufs Herzlichste und wünsche, dass Sie im Gesang, im Lied, im Wort den heraushören, der gesagt hat: Will mir jemand nachfolgen, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Amen. Wir beten im Wechsel Psalm 73. Dennoch bleibe ich stets an dir. Du leitest mich nach deinem Rat. Wenn ich nur dich habe, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, aber das ist meine Freude, und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Barmherziger Vater, du bist zu uns gekommen, darum kommen wir zu dir. Du hilfst uns bei unserer rechten Hand, darum ergreifen wir deine Hand. Du redest zu uns und darum reden wir zu dir. Öffne du uns heute Ohren und Herzen, damit wir froh werden über deinem Evangelium. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, erhöre uns. Amen. In Johannes 15 lesen wir: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen, und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Und ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. So auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Amen. Wir hören diese Schriftlesung jetzt als Motette von Heinrich Schütz aus der geistlichen Chormusik, gesungen vom Motettenchor Stuttgart unter Günter Kraulich. Preis, Lob und Dank. Wir singen 206, die Verse 1 und 4. 206, 1 und 4. Am heutigen Sonntag lesen wir aus dem Lukas-Evangelium, dem 14. Kapitel, von Vers 25 ab. Es ging aber eine große Menge mit Jesus, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten. Und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen. Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000. Wenn nicht, so schickt er seine Gesandtschaft, solange jener noch ferne ist, und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Amen. Was kostet's? Was macht's? Was ist der stolze Preis dafür, liebe Gemeinde? So muss derjenige fragen, der bauen will. Hausbesitzer sein wollen viele. Der Wunsch nach einem eigenen Haus gehört zu den Erbanlagen eines rechten Schwaben. Nur wem ein eigenes Haus gehört, gehört zum württembergischen Adel. Manche erreichen diesen hohen Stand schon durch den Ehestand.
weil sie klug heiraten und am Hochzeitstag in die Villa der Frau einziehen. Aber die anderen, die müssen schaffen, wohnen, hausen, bis sie zum Haus kommen. Aber nun nicht so, dass plötzlich auf einem Grundstück sie zu butteln und zu backen und zu betonieren beginnen. Vorher werden Gedanken gesponnen, wie denn dieses Traumschlösschen aussehen soll. Dann werden Skizzen gefertigt, die eine Ahnung geben von diesem Paradies. Und dann werden Pläne gezeichnet, nach denen gebaut werden kann. Aber was kostet's? Der Architekt addiert, subtrahiert, multipliziert, kalkuliert und präsentiert einen Kostenvoranschlag, dass das Herz verliert. Wer soll das bezahlen? Mit dem Bausparvertrag ist allenfalls der Keller hochzuziehen. Mit dem Bankdarlehen geht es höchstens bis zum ersten Stock. Eine Bauruine als betonierte Bankrotterklärung wäre eine unmögliche Schande im ganzen Flecken. Hausbesitzer sein kostet Geld. Viel Geld. Was kostet's? Was macht's? Was ist der stolze Preis? So muss auch derjenige fragen, der nachfolgen will. Nachfolger sein wollen viele, sehr viele, eine große Menge sogar, steht hier im Text. Der Wunsch nach einem Herrn, der uns allen anderen Herrschaften gegenüber als sein Eigentum ausweist. Der Wunsch nach einem Hirten, der uns auch bei großer Hitze immer wieder ans Wasser führt. Der Wunsch nach einem Tröster, der uns in allem Leid immer wieder die Tränen trocknet. Der Wunsch nach einem richtigen Heiland gehört zu den Wesensmerkmalen eines Christen. Wer diesem Jesus Christus angehört, der gehört zum himmlischen Adel. Manche meinen schon, diesen Stand dadurch erreicht zu haben, dass sie eine Taufbescheinigung haben, eine Konfirmationsbescheinigung abgeheftet und fein säuberlich im kirchlichen Sammelcomputer abgespeichert sind. Aber das ist doch erst der Einstand. Über den Umstand werden in der Bibel Gedanken gemacht, wie denn ein solches Leben aussehen soll. Über den Umstand werden in der Bibel Skizzen gefertigt, nach denen solch ein Lebensweg des Nachfolgers abgelesen werden kann. Über den Endstand werden in der Bibel Pläne gezeichnet, nach denen das himmlische Jerusalem gebaut ist. Aber was kostet's? Dieser Herr multipliziert und subtrahiert und kalkuliert nicht, sondern er proklamiert und evangelisiert. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, der kann nicht mein Jünger sein. Sein Kostenvoranschlag lautet auf ein Kreuz. Nachfolger sein kostet ein Kreuz. Wer nur Beifall klatschen und Bewunderer sein will, der muss nicht in die Tasche greifen, aber Nachfolger sein kostet ein Kreuz. Wer nur Halleluja rufen und ein Begeisterter sein will, der muss nicht an die Kosten denken, aber Nachfolger sein kostet ein Kreuz. Wer nur sich irgendwie anmachen lassen will, der muss nicht an irgendetwas denken, aber Nachfolger sein kostet ein Kreuz. Fan sein, Mitläufer sein, Sympathisant sein ist gratis, aber Nachfolger sein kostet ein Kreuz. Dies bitte, dies ist kein goldenes Kreuz, das sich Leute um den Hals hängen. Das ist kein eisernes Kreuz, mit dem einst Kriegshelden ausgezeichnet waren. Das ist kein hölzernes Kreuz, das Kirchen und Herrgottswinkel ziert. Dieses Kreuz ist eine feine Längslinie und Querlinie. Es meint einen durchkreuzten Weg, eine durchkreuzte Bahn, ein durchkreuzter Gedanke. Sicher ist damit nicht alles über dieses Hauptzeichen der Christen ausgesagt, aber eine wesentliche Bedeutung unterstrichen. Wer Jesus nachfolgen will, der muss durchkreuzte Pläne einkalkulieren, denn Nachfolger sein kostet ein Kreuz. Jesus denkt zuerst an durchkreuzte Familienpläne. Ich stelle mir in dieser großen Menge um Jesus einen jungen Mann vor. Freundlich, aufgeschlossen. Eigentlich wollte er gar nicht mitgehen, weil er zu Hause alle Hände voll zu tun hatte. Schon vor Jahren hatte er seine alternden Eltern zu sich genommen. Vater und Mutter zu ehren, wenn sie noch rüstig sind und einen dicken Sparstrumpf im Wäscheschrank haben, ist keine Kunst. Aber sich der Eltern annehmen und sie vielleicht zu sich nehmen, wenn sie nicht mehr können, das ist Christenpflicht. Und dann traf dieser junge Mann ein Mädchen, so schön wie der Tag. Der Himmel war mit Bassgeigen tapeziert. Eine strahlende Braut brachte er nach Hause. Freue dich an der Frau deiner Jugend, hat schon der weise Salomo gesagt. Das Eheglück blitzte aus allen Ritzen. Nach einem Jahr kam die Frau nieder, bange Stunden des Wartens. Und dann wurde ein Sohn geboren, ein kräftiger Junge, der Stammhalter der Familie, Vaterstolz und Mutterfreuden. Und als sich nach einem Jahr wieder ein Kind anmeldete, da gab es nicht die bange Frage, schon wieder, können wir uns denn das leisten, ist denn das möglich? Wohl dem, der seinen Köcher davon voll hat, steht in der Bibel. Kindersegen bringt Eheglück auf Hochglanz. Und dann wurden Feste gefeiert, Geburtstagsfeten und Schülerpartys zu Oma und Opa, zu Mama und Papa, zu Kind und Kegel, kamen noch Tanten und alle dazu. Jubelt über Jakob mit Freuden, schallte es am großen Familientisch. Nein, er hatte keine Zeit, hier mitzugehen. Aber als er gerade umkehren und heimkehren wollte, da legte ihm Jesus die Hand auf die Schulter und sagte, wer nicht hasst, genauer, wer nicht hinten anstellt, Vater und Mutter, Frau und Mann, Kinder, Onkel und Tanten, der kann nicht mein Jünger sein. Ob es dieser zutiefst erschrockene junge Mann erfasst hat, weiß ich nicht. Aber das weiß ich, dass wir es wissen müssen. Unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Der von ihm einzig geliebte Sohn soll auch von uns in einzigartiger Weise geliebt sein. Die Jesusliebe muss über alles gehen. Damit ist nichts gegen unsere Eltern gesagt. Aber lieben wir ihn mehr als Vater und Mutter? Damit ist nichts gegen unsere Ehepartner gesagt. Aber lieben wir ihn mehr als unsere Frau oder unseren Mann? Damit ist nichts gegen unsere Kinder gesagt. Aber lieben wir ihn mehr als unseren Sohn oder unser Töchterchen? Und damit ist nichts gegen Geschwister gesagt. Aber lieben wir ihn mehr als Brüder und Schwestern? Jesus Gemeinschaft geht über Blutsverwandtschaft oder sie ist nicht. Weil in unseren Familienplänen und Planungen Jesus immer wieder unter ferner Liefen mitlaufen muss. Deshalb werden Familienpläne durchgestrichen. Wer Jesus nachfolgen will, muss durchkreuzte Familienpläne einplanen, denn Nachfolger sein kostet ein Kreuz. Und Jesus denkt, das ist das Zweite, er denkt an durchkreuzte Berufspläne. Ich denke und stelle mir wieder einen erwachsenen Menschen vor in dieser Menge, korrekt, sachlich, ehrgeizig. Schon als Schüler in der Schule fiel er als Streber auf. Während die anderen unter den Palmbäumen hockten, saß er über den Büchern. Und dann wurde er Beamter. Er bearbeitete Akten, überall machte er sich wichtig, immer hatte er was zu sagen. Und dann wurde er Abteilungsleiter. Das spornte an. Seine Untergebenen hatten zu spuren. Die Sitzungen wurden verdoppelt. Und dann wurde er Amtschef, als der in Ruhestand ging. Das gab erst Auftrieb. Pläne wurden geschmiedet und das nächste Jahrzehnt vorgeplant. Ihn drängte es weiter. Im Vorzimmer der Macht hielt es ihn nicht. Er wusste, nur Spitzenleute sind interessant. Viele wissen das. Keiner will doch den letzten Rang belegen. Jeder will befördert werden. Alle wollen Aufsteiger sein. Senkrechtstarter Spitzenleute, Sparbeamte. Spitzenbeamte. Und liebe Freunde, und da legt Jesus diesem Ehrgeizigen die Hand auf die Schulter und sagt, wer nicht mir nachfolgt, wörtlich, wer nicht hinter mir geht, der kann nicht mein Jünger sein. Jesus sieht seine Leute nicht auf der Karriereleiter, sondern auf dem Kreuzweg. Er sieht sie nicht in der Stabparate, sondern auf dem Jüngerweg. Und zwar ganz nahe bei ihm, genauer, direkt hinter ihm, immer auf dem zweiten Platz. Dort sind wir in Hörweite und können sein Wort vernehmen. Dort sind wir in Rufweite und können ihn jederzeit um Hilfe anrufen. Dort sind wir in Reichweite und können, wenn es uns bei uns nach unten geht, nach seiner Hand greifen. Dort sind wir hinter seinem breiten Rücken, auch bei den schwersten Stürmen, geschützt. Warum kämpfen wir im Geschäft mit aller Macht um den ersten Rang? So, als ob unser Leben davon abhinge. Der zweite Rang hinter Jesus ist höher als der des Ranghöchsten. Warum boxen wir mit allen Kräften im Betrieb um die erste Stelle? So, als ob unser Glück davon abhinge. Jesus will uns an der zweiten Stelle, und die ist höher als alle anderen. Die zweite Stelle, der zweite Platz ist der schönste. Der zweite Platz ist der beste. Der zweite Platz ist der höchste. Und weil Berufspläne und auch Lebenspläne immer wieder andere Ziele im Visier haben, deshalb werden Pläne durchstrichen. Denn wer ihm nachfolgen will, der muss durchkreuzte Berufspläne einkalkulieren. Nachfolger sein kostet ein Kreuz. Und Jesus denkt auch, und das ist das Letzte, denkt auch an durchkreuzte Zukunftspläne. Ich stelle mir in dieser Menge noch eine ältere Frau vor. Gebeugt, gedrückt, geschlagen. Wer sie früher als stattliche Frau gekannt hatte, erkannte sie nicht wieder. Sie war nur noch ein Schatten ihrer selbst. Sie hatte sich die zweite Lebenshälfte so ganz anders vorgestellt. Nachdem die Kinder aus dem Haus waren, wollte sie mit ganzer Kraft wieder ins Geschäft einsteigen. Dann sollten lang ersehnte Wünsche endlich in Erfüllung gehen. Und Freunde und Bekannten sollten etwas von ihrer tatkräftigen Hilfe erfahren. Aber dann kamen Nervenschmerzen, die sie Tag und Nacht nicht mehr losließen. Eine Medizin gab es nicht. Und dann kam ein Ischiasleiden hinzu und sie musste Monate im Bett liegen. Ärzte konnten gar nicht helfen. Und dann wurden Geschwüre festgestellt, die sich immer mehr vergrößerten. Ist denn das der Krebs? Und Jesus? Und Jesus heilte nicht. Jesus nahm die Schmerzen nicht weg. Und Jesus ließ durch ein Wunder diesen Krebs nicht vergessen. Er sagte, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, der kann nicht mein Jünger sein. Sicher hat er auch zu einigen gesagt, sei sehend, sei hörend, nimm dein Bett und gehe heim. Auch heute wird er hier und da in der Stille und Verborgenheit immer wieder seine Heilungsmacht demonstrieren und wir werden seine Wunder erleben. Aber zu den allermeisten ist dies Wort vom Kreuztragen gesagt. Er geht hinauf ans Kreuz und wir sollen hinunter ans Kreuz, hinunter unters Kreuz. Wer sich sträubt, reibt sich wund. Wer sich wehrt, schlägt sich blutig. Wer sich weigert, verweigert die Nachfolge und kündigt den Gehorsam des Glaubens. Liebe Freunde, es geht nicht darum, dass wir unser Kreuz zuerst wegbeten, sondern dass wir den am Kreuz anbeten und loben und ihn bitten um Kraft fürs Kreuz tragen. Dann ist Migräne nicht mehr Verhängnis, sondern Kreuz. Dann ist Ischias nicht mehr dunkel, sondern Kreuz. Dann ist Krebs nicht mehr Fluch, sondern Kreuz. Und ich weiß, was Franz von Sales schon vor 450 Jahren geschrieben hat, nämlich: Gott hat dies, dein Kreuz, mit seinen Augen betrachtet, es durchdacht mit seinem göttlichen Verstand, es geprüft mit seiner weisen Gerechtigkeit, es gewogen mit seinen Händen, ob es nicht ein Millimeter zu groß und ein Milligramm zu schwer sei. Und dann hat er noch einmal auf deinen Mut geblickt, und so kommt es schließlich zu dir. Liebe Freunde, unter dem ihnen zugemessenen Kreuz brechen sie nicht zusammen. Denn er legt eine Last auf, aber er hilft uns auch. Mit dem ihnen zugeschnittenen Kreuz kommen sie ins Ziel. Deshalb, wer nachfolgen will, muss durchkreuzte Familien, Berufs- und Zukunftspläne einkalkulieren. Denn Nachfolger sein kostet ein Kreuz. Billiger geht es nicht. Amen.
Liebe Gemeinde, in unsere Kinder, in unsere Mitte werden hier zwei Kinder gebracht, damit sie unter unserer Fürbitte nach dem Willen unseres Herrn Jesus Christus getauft werden. Höret, was unser Herr geboten hat: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, und darum geht hin. Mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Auch unsere Kinder haben Teil an seinem Reich. Er spricht: Lasse die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Er herzte die Kinder, dass man sie zu ihm brachte, legte die Hände auf sie und segnete sie. Und dann sagt Christus noch: Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Und wer nicht glaubt, der wird verloren sein. Wer mit Wissen und Willen diese Gnade verwirft, kann nicht errettet werden. Darum betet, liebe Eltern und Paten, dass eure Kinder zu eigenem Glauben kommen und sie sich ihrer Taufe freuen mögen. Ihr seid verpflichtet, sie zu Christus zu weisen. Tretet nun mit euren Kindern vor den Taufstein, dass sie die heilige Taufe empfangen. Als Diener der Kirche frage ich euch vor dem Angesicht Gottes: Wollt ihr, dass diese Kinder auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden? So antwortet: Ja, ich will.
Ja, ich will.
Seid ihr bereit, das Eure dazu beizutragen, dass diese Kinder als Glieder der Gemeinde erzogen werden? So antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe. Gott gebe euch zum Wollen das Vollbringen. So lasst uns die Taufe vollziehen. Melanie Kraus, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich bin bei dir, dass ich dir helfe und dich errette, spricht der Herr. Amen. Franziska Christiane Leski, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Darum bricht mir mein Herz, dass ich mich seiner erbarmen muss, spricht der Herr. Amen.
Wir wollen uns erheben und beten.
Herr, wir erkennen, dass Kinder ein Geschenk aus deiner Hand sind. Dir sei Dank, dass sie zum Leben gekommen und dass du sie den Eltern anvertraut hast. Unser Herz ist fröhlich über deine Güte. Lass jetzt deine Hand über ihnen bleiben, dass sie unter deinem Schutz und Segen aufwachsen dürfen. Und gib Eltern und Paten Weisheit und Heiliger Geist und hilf ihnen, sie frühe zu dir zu führen. Nimm sie alle und uns in deine Nachfolge. Lass uns den Platz bei dir und hinter dir als den besten erkennen und gib uns Augen, dass wir unsere Last, unsere Not, unsere Verzweiflung als unser Kreuz erkennen, das wir tragen sollen. Und wir bitten dich für all die Kreuzträger, die meinen, am Ende zu sein. Unsere Bedrückten, Belasteten, Kranken, Sterbenden, du hast das Erlösungskreuz getragen und wirst alle durchtragen, die hinter dir ihr Kreuz aufnehmen. Lass uns ans Ziel kommen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das heutige Opfer ist in unserer Landeskirche für die Diakonie bestimmt. Das Diakonische Werk Württemberg dankt allen Helfern und Spendern für ihre Treue und Unterstützung. Ohne diese Unterstützung und die Spenden vieler Mitmenschen wären im vergangenen Jahr viele Hilfen für Hilfsbedürftige nicht möglich gewesen. Dies gilt auch für 1989 und deshalb bittet das Diakonische Werk Württemberg erneut sehr herzlich um ihre Gabe. Die 12-Minuten-Gottesdienste von Montag bis Donnerstag um 17.15 Uhr, am Dienstagabend um 20 Uhr haben wir einen Serenadenabend, zu dem wir einladen, Dienstag 20 Uhr drüben im Alten Schloss. Montag 14.30 Uhr Frauenkreis. Am Dienstag um 9.30 Uhr in der Verastraße 19 Mütter- und Gesprächskreis. Und nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel dritter Satz aus der zweiten Sonate von Alexandre Guimond. Unser Dank heute gehört besonders dem Motettenchor Stuttgart unter Günter Graulich, ein Chor, der auch immer wieder in dieser Kirche seine beachtenswerte Konzerte gibt. Heute hat er sich einladen lassen, diesen Gottesdienst mitzugestalten. Wahrlich keine Selbstverständlichkeit. Allen Sängerinnen und allen Sängern und ihrem Dirigenten ein herzliches Dankeschön. Zu Beginn sagen Sie das Gloria aus der Messe Es-Dur von Josef Gabriel Rheinberger. Jetzt beschließen Sie mit dem Agnus Dei eben aus dieser Messe.